ganz unterschiedlich. Also wir haben Flächen, wo wir Infotafeln aufgestellt haben, wo jetzt zum Beispiel unser Kontakt drauf steht, dann wenden die sich an uns. Es gibt Leute wie Sie, die persönlich angesprochen wurden von dem Team der wissenschaftlichen Begleitung, die haben dann potenziell deren Kontakt und melden sich bei denen. Es melden sich immer mal wieder Leute und ich würde mal sagen, die Resonanz ist grundsätzlich eher positiv, wenn wir mal was gemacht haben. Es ist dann schon so, es geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, ne? Wir machen mal irgendwo eine Maßnahme und machen mal eine Gehölzfreistellung und das finden die Leute gut. Und dann liegt da aber noch Müll zum Beispiel auf der Fläche. Und wenn wir das nicht sofort schaffen, diesen Müll auch zu beräumen, weil der Dienstleister einfach sagt, das schaffe ich erst in einem Monat, dann rufen diese Leute an und sagen, jetzt habt ihr hier aber so schöne Maßnahmen umgesetzt und jetzt sieht das hier aus, das kann ja nicht sein und dieses ganze Projekt ist ja total. Und dann muss man die Leute beruhigen, aber die stehen der Sache positiv gegenüber, dass wir das gemacht haben. Mhm. Wenn wir noch keine Maßnahmen umgesetzt haben, stehen die Leute der Sache eher negativ gegenüber, weil sie Angst vor Veränderung haben. Jetzt hat sich hier so schöne Natur entwickelt zum Beispiel. Jetzt wachsen hier diese ganzen tollen Bäume und jetzt wollt ihr die da einfach wegmachen. Mhm. Und da ist viel Erklärarbeit nötig, was da für Bäume wachsen, wenn da irgendwelche invasiven Gehölze wachsen, müssen die halt einfach weg. Ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendeine hundertjährige Eiche abzuschneiden. Mhm. So. Und was wir damit eigentlich wollen.
Genau. Mhm. Dann vielleicht die Frage nach vorne, was würden Sie sich wünschen, wann ist das Projekt erfolgreich? Was ist dann passiert? Oder was wurde dann erreicht oder sowas?
Ich bin ein ausgebildeter Biologe. Für mich ist das Projekt erfolgreich, wenn wir wirklich sinnvollen Naturschutz auf diesen Flächen machen können. Und das können wir aktuell auch schon beobachten. Also wir haben Flächen, da haben wir eine Erstpflege unternommen, haben wir Gehölze entfernt und haben jetzt eine Beweidung etabliert, die ein- bis zweimal jährlich auf diesen Flächen erfolgt mit Tieren. Mhm. Und das sind tolle Flächen. Also da stand man einfach vorher davor und hat sich eine Heckenreihe angeguckt, die mehr oder minder tot war. Und jetzt ist das ein bisschen aufgelichtet, ist das ein hochdiverser Lebensraum. Und zu den Zeiten laufen dann da noch irgendwelche Schafe, Ziegen, Esel entlang. Und dann, also das sieht auch der Laie, dass auf der Fläche da schon was Positives passiert.
Mhm. Apropos Tiere und Pflanzen, das Naturkundemuseum ist ja so ein Partner in diesem Projekt, die genau da drauf gucken. Können Sie noch mal kurz erklären, welche drei Mitspieler es jetzt quasi noch gibt? Die machen quasi Arten, oder was machen das Naturkundemuseum und die zwei Fachhochschulen?
Genau. Wir sind insgesamt vier Teams. Ich, mein Projektleiter und meine Kollegin sind beim Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt und bearbeiten das Hauptvorhaben. Wir setzen die Maßnahmen um. Mhm. Dann gibt es ein dreiköpfiges Team vom Naturkundemuseum, die machen die wissenschaftliche Begleitung im Hinblick auf die Ökologie der Arten. Die gucken, welche Arten sind da, wie viele davon sind da. Wie entwickeln sich die Flächen ökologisch? Und dann gibt es zwei Teams von der Fachhochschule, einmal aus dem Fachbereich Landschaftsarchitektur und einmal aus dem Fachbereich Stadtplanung. Und die gucken so ein bisschen ja nach ihren Fachbereichen, die Landschaftsarchitekten, wie sich die Flächen also im Gesamtbild quasi entwickeln, und die Stadtplaner machen den Teil mit der Öffentlichkeitsarbeit, von denen Sie angesprochen wurden.
Genau, weil in den nächsten Wochen werde ich tatsächlich auch noch mit Vertreterinnen von den Bereichen sprechen, um nochmal gezielt auf das zu gucken. Wir machen jetzt hier so ein bisschen so ein Einstiegs- und Überblicksgespräch. Wir hatten es schon. Ich habe selber erzählt von diesem Fragebogen. Sie haben erzählt von Menschen, die anrufen. Beteiligung wird ja, so, zumindest nehme ich das so wahr, relativ hochgeschrieben in diesem Projekt. Also es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie mitzumachen. Welche sind das denn? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, was? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich will irgendwie mittun. Was hat die Person für Möglichkeiten?
Naja, selbst aktiv werden nach dem Motto ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil wir setzen halt die Maßnahmen um. Wir haben da auch Fachfirmen für, die das machen. Und wir haben natürlich auch Beweider, die diese Flächen dann pflegen. Ich bin immer ganz dankbar drum, wenn grundsätzlich mal Leute vor Ort sind. Also ich habe ein paar Flächen zum Beispiel, die sind neben Kleingartenanlagen und da ist das ganz schön. Das sind Leute, die verlässlich immer da sind, und sollte mal irgendwas zum Beispiel mit den Tieren sein, Da können die auf dem kurzen Dienstweg anrufen, können sagen, pass auf, hier ist gerade irgendwas, Tier hinkt oh, zum Beispiel oder so. Das ist natürlich ganz praktisch, abseits davon, dass wir sowieso jeden Tag da sind, um auch nach den Tieren zu gucken.
Was, jetzt muss ich doch noch mal kurz Zwischenfrage stellen, diese Beweidung mit Tieren, warum macht man das?
Das macht man, um die Flächen offen zu halten. Also sonst, wenn man das nicht machen würde, dann passiert wieder dasselbe, was vorher auf den Flächen passiert, die wachsen zu. Das ist der natürliche Prozess von diesen ganzen Trockenrasen, womit die zu kämpfen haben. Die wachsen einfach im Laufe der Zeit zu. Die richtigen Trockenmagerrasen in der freien Landschaft, das sind Flächen, die jahrhundertelang mit Schafbeweidung gepflegt wurden. Das gibt es in dieser Form nicht mehr, das ist nicht wirtschaftlich. Mhm. Und dann wachsen die zu und dann werden die schattiger und dann werden die damit kälter. Und dann sind das nicht mehr geeignete Lebensräume, die Arten verschwinden, die Biodiversität geht zurück. Und deswegen machen wir die wieder auf, entnehmen Gehölze, schicken Tiere drauf, damit das auch offen bleibt.
Okay, kurz zurück zur Beteiligung.
Ja, genau.
Also direkt mit buddeln kann ich nicht, aber ich kann sagen, was ich gerne hätte, wie ich mich da fühle, was ich dazu denke. Das sind quasi die.
Genau, korrekt. Also da gibt es einen vielfältigen Fragenkatalog, was die Stadtplaner da vorhaben. Das können die mit Sicherheit im Detail besser beantworten, was da Möglichkeiten sind. Und unsere Flächen sind ja auch über Stadtgebiet verteilt. Also es kommt natürlich auch immer wieder vor, und das ist auch so gewollt, dass wir Anwohner an Flächen haben, die sagen, ich habe aber die und die Bedenken, die auch eigene Expertise einbringen. Die Flächen werden so und so genutzt aktuell. Also das kann ich nicht von jeder Fläche wissen. Und das ist für uns natürlich schon von Vorteil, wenn wir wissen, hier auf den Flächen passiert im Jahresverlauf dieses und jenes. Und dann kann ich das in meine Planung mit einbeziehen. Und wenn ich weiß, die Anwohner haben diese Sorgen, Ängste, Wünsche, dann kann ich das auch in meine Planungen mit einbeziehen.
Und es gibt Exkursionen, habe ich gelesen, von den Leuten vom Naturkundemuseum, die quasi vor Ort dann gucken, das ist jetzt hier eins von diesen Blümchen, was es sonst nicht gäbe.
Die Leute vom Naturkundemuseum gehen raus und gucken, das machen die aber mehr oder minder für sich erstmal, um ihre Arten zu erfassen. Es gibt aber auch Exkursionen im Rahmen dieses Projekts, wo wir, soweit unsere Expertise dazu reicht, ich werde mal eine kleine Exkursion zur Beweidung im Juni geben. Wir haben aber auch externe Leute, die sich zum Beispiel mit Reptilien oder so gut auskennen. Die geben dann auch mal eine Führung auf den Flächen, um zu sagen, hier haben wir jetzt diese spannende Eidechse oder irgendwie sowas. Ja.
Okay, es gibt eine sehr aussagekräftige Homepage, da kann man viele, viele Informationen finden und auch Links zu Befragungen und so. Ich glaube, inbar.de ist gar nicht so kompliziert.
Inbar-Projekt ist die Homepage, aber wenn man irgendwie Bahntrasse in Erfurt, dann findet
man
das
direkt
sofort.
Genau. Haben wir jetzt hier für dieses kleine Übergangs-Eingangsgespräch irgendwas Wichtiges vergessen, was ich nicht gefragt habe, was aber noch dazugehört?
Ich glaube nicht so direkt. Ich glaube, jetzt erstmal zum Vorhaben selbst ist mehr oder minder ein guter Überblick gewonnen. Wie gesagt, es ist ein Vorhaben, das im Moment in Trägerschaft von der Stadt Erfurt bearbeitet wird, über das Umwelt- und Naturschutzamt, ist ein sogenanntes Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben. Das heißt, wir testen aus, was funktioniert, und am Schluss des Projekts soll dieses Handlungskonzept stehen. Und dazu wird dieses Vorhaben auch gefördert, und zwar das Bundesumweltministerium und auch das Umweltministerium des Freistaats Thüringen geben da Gelder dazu. Das ist in den Naturschutzprojekten so üblich, dass die mit bis zu 100% gefördert werden, sonst hätten wir die nicht.
Und das Gute ist, wenn mir jetzt im Nachgang noch Fragen kommen, kann ich die stellen, denn es wird nicht das letzte Gespräch zu diesem Thema gewesen sein, zu diesem Projekt, aber jetzt für den Einstieg erstmal Dankeschön.
Ich danke.
Die Kollegin Marie hat am 19. Mai, war das, gesprochen mit der David Urban jetzt vom Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt über das Projekt Bahntrassen zu Lebensräumen. Das Gespräch wird zu diesem Projekt nicht das letzte sein, wie sie am Ende schon angekündigt hat. In zwei weiteren Gesprächen nämlich nehmen dann noch die Stadt- und Freiraumplanung und die Landschaftsplanung der Fachhochschule Stellung und werden einbezogen in diese Berichterstattung. Die beiden Gespräche werden von Marie voraussichtlich am 2. und am 16. Juni im Magazin Unterdessen gesendet werden. Und vielleicht, wenn Erdmann es für richtig hält, wird er sie ja auch hier im A bis Z Informationsmagazin übernehmen.
Das war aber doch sehr informativ.
Das war ein informatives. Also man hat auch gelernt, was so ein Projekt alles bedeuten kann und wozu es führen kann, welche Aufgaben es hat und dass das Geld, was dafür ausgegeben wird, ganz bestimmt nicht sinnlos ausgegeben wird.
Und da gibt es gerade in Erfurt und Umgebung viele von solchen Orten.
Ja, nicht nur in Erfurt. Das ist ja nun etwas, was quer durch die Bank so ist. Wenn die Bahn in dieser Abwärtsentwicklung, was die Bahntrassen anlangt, war, dann bleibt das ja nicht aus. Wir machen ganz kurz Musik, 10 Sekunden, Achtung.
Radio Frei.
Und ihr hört auf Radio Frei das Informationsmagazin A bis Z und am Mikrofon sind
heute der Frank und der Reino.
Und?
Oder umgedreht.
Oder umgedreht. Ja, umdrehen kann man uns schlecht.
Jetzt guck doch mal hier, was hier steht. 29,3 Grad bei 12% Luftfeuchtigkeit. Falls ich heute so eine trockene Stimme habe. Ne?
Ach so, ja. Möchtest du ein Wasser trinken?
Vielleicht hole ich mir ein Wässerchen. Ne?
Okay.
Ein Wässerchen. So, was haben wir als nächstes?
Als nächstes haben wir jetzt noch ein Gespräch, das ich vor wenigen Tagen geführt habe, zum Thema Kinderbücher in der DDR. Das ist ein Rückblick und beschäftigt sich mit der Frage, was war besonders an den Kinderbüchern in der DDR? Gibt es da besondere Unterschiede zu anderen Staaten, insbesondere natürlich zu der Frage, wie sieht das mit der Bundesrepublik Deutschland? Da hat das damals ausgesehen und da habe ich gesprochen nach einer Veranstaltung, die Frau Dr. Sandra Koch, die aus Halle ist und im Moment ihre wissenschaftliche Arbeit an der Universität Hildesheim tut, und die hat über dieses Thema referiert. Und der Titel der Veranstaltung, um genau zu sein, war Kinderliteratur in der DDR als Medium von Bildung und Erziehung. Und nach dem Vortrag, wie gesagt, habe ich mit Dr. Koch gesprochen und mit der Frage begonnen, wie das eigentlich in ihre wissenschaftliche Arbeit hineinpasst, dieses Thema mit den Kinderbüchern in der DDR.
Ich bin von Haus aus ja Erziehungswissenschaftlerin und habe ganz lange mich mit der frühen Kindheit beschäftigt, mit der Umstrukturierung des Bildungssystems, der Ausbau der frühen Betreuung, auch wie es hier in Erfurt sozusagen an der FH, wo wir ja gerade sind, gemacht wird, also wie ist eigentlich die Kindheitspädagogik entstanden. Das heißt, ich habe einen ganz starken Fokus auf erziehungswissenschaftliche Fragestellungen bezogen, auf das Aufwachsen von Kindern, also Erziehung und Bildung von kleinen Kindern. Und dieser Vortrag und auch die Arbeit in meinen letzten Jahren war jetzt stärker nochmal in die historische Kindheitsforschung einzusteigen und das jetzt vor allen Dingen über das Medium Kinderbuch. Also ich war in den letzten Jahren in einem Projekt, was sich mit Kinderliteratur und Schulbüchern aus der DDR beschäftigt hat. Und mein Fokus sind die Kinderbücher, und das aber nicht aus einer literaturdidaktischen Frage, also ich bin keine Literaturwissenschaftlerin, sondern aus einer erziehungswissenschaftlichen Frage. Und für Erziehungswissenschaft ist interessant, zum Beispiel nach der Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu fragen. Das ist nicht nur historisch interessant, das ist auch für heute interessant.
Und wie sind Sie rangegangen an dieses Thema?
Genau, also als ich zu Beginn des Projekts verstanden habe, dass es wirklich an die 10.000 Kinderbücher sind, war ich erstmal erschlagen. Und wir haben verschiedene Strategien im Projekt überlegt. Und unsere Herangehensweise war, die erste war, zu sagen, wir trennen das mal nach Jahren auf und nach Phasen, die es in der DDR gab. Also sowas wie die direkte Nachkriegsphase, dann die Aufbauphase und dann die späteren Jahre. Das heißt, ich habe das eigentlich in Jahrzehnte unterteilt und habe ab 49 geguckt bis in die 60er Jahre hinein. Und dann gibt es schon so einen Paradigmenwechsel auch in der Kinderliteratur in der DDR ab den 70er Jahren und dann auch noch mal ganz kurz vor Ende der DDR. Also das heißt, erstmal zeitlich sortiert und dann thematisch. Also uns hat, das habe ich eben ja schon gesagt, interessiert, wie Kinder im Verhältnis in der Gesellschaft eigentlich situiert sind, also wie sie sozusagen zur erwachsenen Generation gefasst sind. Das bezeichnen wir in der Erziehungswissenschaft als generationale Frage. Und das heißt, wir haben danach geguckt, wie werden Kinder dargestellt? Wie werden Erwachsene dargestellt? Spielen Erwachsene mit Kindern zusammen? Spielen Kinder untereinander und so weiter? Und dann hat sich die Frage nach dem Geschlecht aufgedrängt sozusagen, weil im Kinderbuch schon auffällt, dass, und das ist keine DDR-Spezifik, dass es eher Heldenfiguren gibt, gerade in der Anfangszeit der DDR, wo wir viele Geschichten haben, wo männliche Kinder im Zentrum der Geschichte stehen und Mädchen eher am Rand oder mitspielen, aber nicht wirklich die Heldin sind. Das hat sich später schon gewandelt. Es gibt auch eine Mädchenliteratur in der DDR oder gab es in der DDR. Aber so ist eigentlich diese Frage oder der Fokus entstanden, sich auf diese beiden Aspekte Geschlecht und Generationen zu konzentrieren.
Und was macht nun das DDR-Kinderbuch vielleicht nach Phasen unterschiedlich besonders? Oder was macht es aus, verglichen mit anderen Staaten, also zum Beispiel der Bundesrepublik? Kann man da Unterschiede feststellen?
Man kann auf jeden Fall Unterschiede feststellen, aber auch total viele Gemeinsamkeiten finden. Also Unterschiede bestehen zum Beispiel darin, dass Kinderbücher in der DDR schon ein Erziehungsmedium waren. Das heißt, sie waren staatlich kontrolliert, sind Autorinnen und Illustratoren auch extra sozusagen ausgebildet worden, um die Kinderliteratur als eine Art Sozialisationsliteratur zu entwerfen. Und da würde ich sagen, besteht ein zentraler Unterschied zur BRD. Und Gemeinsamkeiten zeigen sich aber auch darin, dass zum Beispiel die Darstellung von Geschlechterverhältnissen gerade zu Beginn der DDR und auch zu Zeiten der 60er Jahre in der BRD nicht wahnsinnig unterschiedlich sind. Also das heißt, welches Geschlecht wird stärker ins Zentrum gesetzt, wer darf die Abenteuer erleben und so weiter, das ist ziemlich gleich. Es gibt unheimlich große Parallelen, sowohl was die Illustrationssprache angeht, aber auch sozusagen, was die Inhalte und Themen betrifft. Also wir haben auch im DDR-Kinderbuch, das schon in erster Linie da war, zur sozialistischen Persönlichkeit zu erziehen, so die offizielle Verlautbarung sozusagen. Aber wir haben auch im Kinderbuch der DDR, gerade in den 70er Jahren, Themen, die auch in der Bundesrepublik relevant waren, wie zum Beispiel der Umweltschutz.
Kann man dann sagen, dass die Kinderbücher in der DDR, vielleicht aber auch in den sozialistischen Staaten ansonsten, eigentlich noch gar keine richtige Theorie hatten, als sie auf den Markt kamen, dass man da erst viel ausprobiert hat?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube, dass sie zu der Zeit in der BRD auch noch keine richtige Theorie hatten. Also die Theorie wurde sozusagen eigentlich erst, wenn überhaupt, Mitte der 60er Jahre sozusagen vorangetrieben. Aber das stimmt natürlich, der theoretische Ansatz bezogen auf Erziehung und Bildung in der DDR war stark orientiert an der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit und das auch nach sowjetischem Vorbild. Und das gilt für die Kinderbücher, aber auch für viele andere Erziehungs- und Bildungsinhalte in der DDR. Und das war natürlich in der BRD nicht so.
Es ist nicht Ihr Metier. Trotzdem frage ich mal, wissen Sie, ob es so etwas gab wie eine Bewertung, ob diese Art des Kinderbuches Erfolg hatte in der DDR und in den anderen sozialistischen Staaten? Wissen Sie das, ob es das überhaupt gab?
Also es gab auf jeden Fall Auseinandersetzungen dazu. Aber das ist ja eine Art von Wirkungsforschung, die immer schwer ist. Mir sind jetzt keine großen Studien bekannt, sozusagen, die nachweisen konnten, dass Kinder sozusagen, die in den 60er Jahren mit dieser Literatur aufgewachsen sind, später zu ganz herausragenden sozialistischen Persönlichkeiten geworden sind.
Abschließende Frage. Sie haben jetzt ein Projekt beendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Geht's in diesem Metier weiter bei Ihnen und womit?
Ja, es geht auf jeden Fall. Also ich habe Feuer gefangen fürs Kinderbuch. Und das hat tatsächlich auch mit den tollen Illustrationen des DDR-Kinderbuchs zu tun. Also ich bleibe beim Kinderbuch und gehe jetzt aber von den DDR-Büchern weg. Die werden noch eine Rolle spielen, weil ich stärker eine verflechtungsgeschichtliche Perspektive anstrebe und mich aber auch tatsächlich gerade sehr fürs zeitgenössische Kinderbuch interessiere. weil da wiederum der skandinavische Markt total spannend ist, bezogen auf Kinderbücher. Die trauen sich irgendwie ein bisschen mehr und die haben eine andere Vorstellung, was Kindern zumutbar ist. Und da gibt's tolle Sachen zu Gewalt, also auch wenn das jetzt erstmal nicht die schönsten Themen sind, die einem einfallen fürs Kinderbuch, aber es gibt tolle Sachen zu Gewalt, auch zu sexualisierter Gewalt in der Familie, zu Geschlechterfragen, die auf ganz tolle Art und Weise, gerade durch die Illustrationen, versucht werden, den Kindern zu vermitteln mit einer Ernsthaftigkeit, die Kinder eben auch wirklich ernst nimmt. Also wo es nicht nur darum geht, dass es dass schöne Geschichten erzählt werden, sondern dass Kinder ja eingebunden werden in die Wirklichkeit, in der sie auch leben.
Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und jetzt kommt eine Musik, die hat sich ganz speziell nochmal Frank ausgesucht. Sag mal an.
Das ist ein bisschen was von Gogo Bordello. Ne? Man kennt ihn auch vom Rudelstadt-Festival. Da war er oft dabei und war oft am Start. Und das sollten wir uns jetzt mal anhören.
Machen wir.
Mischto.
Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто! We'll be right back.
Tja, also mittendrin im Sport hier, ne? Am Freitag beim Magazin ABZ auf Radio Frei. Und ja, der Fußball hat ja eigentlich so gut wie Sommerpause, bis auf ein paar Finals, die dann noch in der einen oder anderen Region laufen, bis auf den Kreis, die Kreismeisterschaft, die auch noch hier in Erfurt und Umgebung gespielt wird. Aber wir haben uns aber mal ein bisschen fokussiert auf zum Beispiel den FC Rot-Weiß. Und der hatte seinen letzten Spieltag, ja, na gut, morgen vor 2 Wochen.
Der 34. und letzte Spieltag der Regionalliga Nordost stand auf dem Programm. Schon vor Beginn der Saison hatte der Nordostdeutsche Fußballverband schon mächtig am Drehbuch dieses letzten Spieltages geschrieben. Unfassbar, die Saison sollte mit einem eventuell über die Relegation zum Aufstieg in Liga 3 entscheidenden Thüringen-Derby zu Ende gehen. Und so kam es, dass sich am 16. Mai diesen Jahres die Erzrivalen von Saale und Gera im Ernst-Arber-Sportfeld zum Saisonausgang gegenüberstanden. Für die Saalesteller ging es noch um sehr viel, sie konnten noch Meister werden. Für den FC Rot-Weiß waren eigentlich bereits alle Messen gesungen. Ob in der Abschlusstabelle Platz 3 oder 5, das war unerheblich, aber man wollte den Blau-Weiß-Gelben in die Suppe spucken und sich für die Heimniederlage im Thüringen-Pokal-Halbfinale revanchieren. Bereits im Vorfeld gab es Redebedarf bezüglich der vom Heimverein für die Gäste aus der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellten Gästetickets. Die Stadt Jena legte das Spiel als Risikospiel mit erhöhtem Sicherheitsaufwand fest und reduzierte das Gästekartenkontingent um die Hälfte. Somit hätten maximal 800 Erfurter das Derby live im Stadion verfolgen können. Auch eine Bitte des FC Rot-Weiß an die Verantwortlichen der Saalestadt, im Interesse des Fußballs das volle Kartenkontingent zur Verfügung zu stellen, verlief im Sande. Die Fans meldeten eine Demo in Jena an, um ihrem Unmut Luft zu machen. Auch die Anhänger der Kicker von der Saale organisierten eine Demo mit anschließendem Fanmarsch. Die Erfurter Fans reisten anschließend wieder in die Landeshauptstadt zurück, um pünktlich zum Public Viewing auf dem Petersberg zu sein. Beide Fanlager verhielten sich entgegen den Vermutungen der Polizei relativ ruhig. Bis auf die üblichen verbalen Scharmütze blieb es friedlich. Das massiv übertriebene Aufgebot der Polizei sorgte überall nur für Kopfschütteln. Zum Spiel selbst muss man nicht viel sagen. Die Sportfreunde vom Fuße der Kernberge erledigten ihre Aufgaben mit einem zu jeder Zeit verdienten 2:0 Heimsieg. Vom FC Rot-Weiß kam, wie so oft in dieser Saison, nicht viel. Es war ein lauer Frühlingskick, der phasenweise an ein Freundschafts- oder Trainingsspiel erinnerte. Von Erfurter Seite kam kein Aufbäumen. Der Siegeswille, immerhin, es war ein Derby, in dem es auch um Prestige und Ehre geht, wurde gänzlich vermisst. Zweimal schlug es im Erfurter Kasten ein und dementsprechend wurden alle rot-weißen Sportfreunde gedemütigt. Da hätten die Kicker auf dem Rasen eigentlich wach werden müssen. Leider Fehlanzeige.
29. Spielminute. Tor für FC Karlsruhe. Torschütze mit der Rücke Nummer 23. Moritz. Wir haben einen neuen Spielstand im Paradies. FC Karlsruhe Jena. Nein. FC Rot-Weiß Erfurt. Danke.
Aus Spielersicht hatte Torhüter Lorenz Otto ein erstes Statement bereit.
Es war auf jeden Fall nicht so gewollt. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Ein bisschen zu passiv gewesen. Die Gegentore fallen dann zu einfach. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit das Ruder nochmal rumgerissen haben, uns da ein bisschen besser präsentiert haben, aber so wollen wir uns auf keinen Fall in einem Derby präsentieren. Dessen sind wir uns auch bewusst. Es hat einfach ein bisschen, das gewisse Etwas irgendwie gefehlt, dass wir die PS nicht auf den Platz gebracht haben, aber das werden wir jetzt dann auch nochmal aufarbeiten, aber klar, so wollen wir uns nicht präsentieren. Wir konnten irgendwie unsere PS nicht auf den Platz bekommen. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, wenigstens zweite Halbzeit dann nochmal ein bisschen Aufbäumen gezeigt. Aus so einer Saison kann man mal viel mitnehmen und wir wissen, was wir dann in der nächsten Saison einfach besser machen müssen.
Drastischer drückt sich dann Kapitän Till Linus Schwarz aus.
Wir brauchen immer irgendeinen Aufhecker, um ins Spiel zu finden. Es hat heute 45 Minuten gebraucht, ehe der ein oder andere dann endlich mal wach war, weil ich glaube, zweite Halbzeit haben wir wieder gezeigt, was wir eigentlich für eine spielstarke Mannschaft sind, wie gut wir uns bis nach vorne durchspielen können. Das hat alles in der ersten Halbzeit gefehlt. Zweikampfverhalten, Ballbesitz. Niemand wollte gefühlt den Ball haben. Und ja, da wird es halt gegen so eine Mannschaft dann auch schwierig, weil die waren heiß, für die ging es noch um was. Gut, für uns ging es auch um was, weil es ist ein Derby, das will hoffentlich jeder gewinnen, egal ob es für uns um nichts mehr in der Tabelle geht. Ja, für mich ist das Anreiz genug, ein Derby gewinnen zu wollen. Ob das für alle so ist, das kann ich hier nicht beantworten. Die ganze Saison jetzt betrachtet, können wir eigentlich stolz auf uns sein. Klar haben wir irgendwo viele Punkte liegen lassen, da sage ich aber auch, die Spiele kannst du auch verlieren. Deswegen glaube ich, können wir größtenteils zufrieden mit unserer Leistung sein.
Auch Trainer Fabian Gerber war sichtlich enttäuscht von der Leistung, die seine Jungs da auf den Rasen des Ernst-Abbe-Sportfeldes brachten.
Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Es war kein Derby, das war einfach Freundschaftskick und das habe ich in der Halbzeit auch gesagt. Das kann nicht sein. Wir haben es vorher angesprochen und das ist natürlich nervig, wenn du es immer wieder ansprichst, die Jungs davor warnst und dann tritt genau das ein, was du nicht möchtest. Einfach so ein bisschen so ein mutloser Kick und dementsprechend gehst du dann, ja, in der schweren Hypothek in die Pause, 0-2, da haben wir natürlich dreifach gewechselt, mussten wir dreifach wechseln, weil wir konnten so nicht weiterspielen, einfach von der Einstellung, von der Intensität generell und deswegen habe ich dann in der zweiten Halbzeit eine ganz andere Erfurter Mannschaft auf dem Platz gesehen, die dann wirklich sich mal gewehrt hat, die an sich geglaubt hat, die Fußball gespielt hat, aber auch die Zweikämpfe geführt hat endlich mal und dann auch viele gewonnen hat. Und ja, mit ein bisschen Glück, glaube ich, können wir dann den Anschlusstreffer machen. Ja, aber wie gesagt, wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren und dementsprechend bin ich natürlich sehr enttäuscht und auch sauer, wie wir das Spiel in der ersten Halbzeit einfach aus den Händen gegeben haben. Es ist ja nicht so, dass es nur für Jena um was ging, sondern auch wenn es für uns um jetzt keinen Titel ging, aber es ist ein Derby, es geht um Stolz, es geht um Ehre, es geht um die Farben seines Vereins zu vertreten und repräsentieren. Und ja, das habe ich erste Halbzeit einfach nicht gesehen. Genau die erste Halbzeit ist der Grund, warum wir am Ende der Saison auch jetzt um die goldene Ananas gespielt haben. Da fehlen einfach so ein paar Prozent von dieser ja, Mentalität, diesen unbedingten Willen, diese Gewinner-Mentalität, Siegeswille, ne? Und sich da einfach reinzuhauen, egal welchen Gegner, egal ob es das erste Spiel ist oder das letzte Spiel ist. Ne? Und ja, das zeigen nicht alle, haben nicht alle auf den Platz gebracht und deswegen werden wir da in Ruhe analysieren, wo wir glauben, wer uns nächste Saison dann dementsprechend ja, weiterhelfen wird.
Da kannst du trotzdem rückblickend ein kurzes Fazit auf die doch ewig lange Saison geben.
Ja klar, nein, wir lassen uns natürlich jetzt die Saison nicht kaputt reden von dem letzten Spiel. Wir sind jetzt alle enttäuscht und sauer. Natürlich ist es ein Derby, das wir gewinnen wollten. Wie gesagt, wir haben es in der ersten Halbzeit verloren. Aber trotzdem glaube ich, was insgesamt, wenn man die Umstände auch beachtet, eine sehr gute Saison. Wir haben unnötig, unglaublich viele rote, gelb-rote Karten gehabt, die uns dann auch nach den ersten Spieltagen dann, Probleme bereitet haben. Dann kamen leider wichtige Leistungsträger dazu, die sich dann verletzt haben über längere Zeit, die uns gefehlt haben und dann läuft die Musik hinterher und deswegen war es ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, das ist nur das eine. Das andere ist, was wir eben angesprochen haben, dass du auch Typen auf dem Platz brauchst, die vorweggehen, die wirklich sich in jeden Zweikampf feuern, gewinnen wollen. Und ja, das ist halt die Summe dessen, dass wir dann am Ende der Saison nicht oder es nicht gereicht hat für ganz oben. Aber trotzdem müssen wir bedenken, wo wir herkommen. Wir spielen ja auch nicht in irgendeiner Freizeitliga, sondern es ist die stärkste Liga Deutschlands mit sehr, sehr vielen guten Traditionsmannschaften, die ja natürlich auch wirtschaftlich ja, sehr gut aufgestellt sind. Und ja, aber trotzdem, glaube ich, war mehr möglich. Das ist ärgerlich, aber jetzt bringt es nicht, nach hinten zu schauen, sondern wir werden die Sommerpause nutzen, Kräfte mobilisieren, ein paar Verletzte kommen wieder, wir werden ein paar neue Spieler dazu bekommen, um dann nächste Saison natürlich wieder oben mitzuspielen.
Und jetzt erstmal in den Urlaub?
Ja, jetzt ist erstmal Pause, ein bisschen durchschnaufen. Urlaub ist aktuell noch nicht angesagt, es sind noch viele, viele Termine, stehen natürlich viele Gespräche an und dementsprechend ja, schauen wir mal erstmal.
Danke, Fabian.
Gerne. Fazit: Trotz ausverkaufter Arena kam, bedingt durch den leeren Gästeblock, zu keiner Zeit wirklich Derby-Stimmung auf. Der Fußball lebt von den Emotionen der Zuschauer. Es war ein Derby ohne Feeling. So zerstört man den Fußball. Da interessiert es am Ende auch niemanden mehr, wer die Nummer 1 im Land ist. Traurig und emotionslos. Auf ein neues in der nächsten Saison. Wortfrei.
Tja, so viel zum Thema abgelaufene Saison beim FC Rot-Weiß. Jetzt gehen die meisten in Urlaub und es kommen Tag für Tag neue Infos, werden demnächst spielen wir, das erst heute Mittag kam, neue Meldungen rein. Der FC Rot-Weiß treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter und kann den zweiten Neuzugang vermelden. Nach Benjamin Dreka wechselt auch Jean-Philippe Nietzsche Nana an den Steigerwald. Der 20-jährige Defensivspieler kommt vom VfL Bochum 2 und unterschreibt beim RWE einen 2-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 28 und wird zukünftig die Rückennummer 37 tragen. So, letzte Meldung vom Sport. Es ist warm draußen, man kann schwimmen gehen. Und da schickt uns der Andreas Schlag immer die aktuellen Meldungen vom Wasserball. Morgen gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung von 8 bis 18 Uhr, wo sich alle Thüringer Schwimmer treffen in der Roland-Mattes-Schwimmhalle. Und am 6.6. da läuft das Spiel in der Wasserballliga Ost, Erfurter SSC gegen den SV Halle. Und am 20.6. wieder in der Roland-Mattes-Schwimmhalle, 20.15 Uhr, ein weiteres Ligaspiel der Erfurter Wasserballer gegen die Wasserball-Union Magdeburg. Das Ganze, ich hatte es gesagt, geht 20.15 Uhr los. Und es gibt vorher ein Nachwuchs-Wasserballturnier zwischen 14 und 19 Uhr. Und ja, noch ein U12-Turnier gibt es am 21.06. 8 bis 12 Roland Mattes Schumale und der Eintritt ist wie immer frei. Es wird dort jemand rumgehen mit einer Spendenbüchse. Also wer die Wasserballer unterstützen möchte, schaut mal in der Roland Mattes Schumale oder demnächst im Nordbad vorbei und gebt auch mal eine Spende ab für den Nachwuchs. So viel zum Thema Sport am heutigen Freitag.
Im Sommer immer ein bisschen knapper als sonst.
Tja, was ist das Wort? Ich stelle mir gerade die Wasserballerinnen vor oder Wasserballer vor mit ihrer Badehose. Ne? Bist du eigentlich, Jirano, bist du eigentlich so ein Fan von kurzen Hosen? Wir haben beide lange Hose heute an. Auch nicht, ne?
Also, ja, eigentlich ja. Das Problem ist nur, mir sagen alle Leute, ich müsste wenn ich eine kurze Hose tragen wollte, dann müsste ich eine tragen, die bis zum Knie geht. Und das finde ich bekloppt.
Das findest du doof, ne?
Wenn, dann richtig kurz.
Ja. Ich,
aber das macht
wenn mich keiner sieht, wenn mich keiner sieht, also ich gehe auch lieber mit langen Hosen, auch wenn es warm ist, aber vielleicht hat das auch mit der Figur zu tun, keine Ahnung. Und wenn du nur kurz
unsere Figuren sind doch nur
auch wenn ich die Hose mit der kurzen Hose, dann hast du vielleicht so eine Storchenbeine, keine Ahnung. Ist nicht unbedingt so schick und vor allen Dingen hat mir mein Kumpel gesagt, wenn du kurze Hose hast, nur mit weißen Tennissocken. Das finde ich total blöd.
Ne, also wenn, dann habe ich Sandalen an und da habe ich keine
Socken. Da hast du keine Socken an. Okay, machen wir weiter mit einer fluffigen Musik.
Ja, die passt dazu zum Sommer und zum Schwimmen. Das heißt nämlich Hotel California.
Na dann. Thank you.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Da wären wir jetzt gerne im Hotel California, ne?
Bei dem
super
Titel.
Wetter. Wir sind im Hotel Radio Frei hier in der Johannesstraße in Erfurt.
Ja, wir haben Magazin immer noch die angenehme ABZ. Temperatur von 29,6 Grad.
Ist das
doch
Thermometer
ist leicht
kaputt.
Gestiegen, 0,2 Grad.
Die Luftfeuchtigkeit, okay.
Ja, die Luftfeuchtigkeit ist zu gering.
Wir haben, bevor wir diese Lokalität verlassen, noch so ein, zwei Tipps für euch. Ich habe hier den ersten parat, und zwar laut einer Pressemitteilung des Klanggerüst e.V. hier in der Erfurter, in der Magdeburger Allee, Ecke Vollbachstraße, findet dieses Jahr der ESSC, habe ich erst überlegt, was ist der ESSC, man kennt nur den ESC, nein, der ESSC statt, auf Deutsch ausgesprochen, der Erfurter Schulband Song Contest. Und mit dem ESSC möchten die Veranstalter junge MusikerInnen und Schulbands aus Erfurt und Umgebung dazu ermutigen, ihre Musik auf die Bühne zu bringen, sich auszuprobieren und Teil der lokalen Musikszene zu werden. Teilnehmen können Bands und Musikprojekte mit Mitgliedern bis 21 Jahre. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15.06. und der entsprechende Contest dann dazu, wo dort Preise prämiert werden und auch die Bands nochmal im Einzelnen vorgestellt werden, der findet am 3.10. diesen Jahres im Klanggerüst e.V. statt. Und wer jetzt mehr dazu wissen will, einfach mal auf www.klanggerüst.de gehen. Da gibt es auch die Bewerbungsunterlagen und dann könnt ihr vielleicht auch demnächst als Band der Erfurter Musikszene auf der Bühne stehen.
Ich habe auch noch was anzusagen, was die Universitäten betrifft. In der nächsten Woche, nämlich vom 1. bis zum 5. Juni, findet die Aktionswoche Wissenschaft gegen Faschismus statt. Und da gibt es ein Merkblatt, auf das ich kurz hinweisen möchte, auf dem die wesentlichen Veranstaltungen, die hier in Erfurt bzw. online stattfinden, da gibt es am 1. Juni um 10 Uhr ein Gespräch mit Dr. Christiane Kuller Was ist Faschismus? Historische Kontinuitäten, neue Erscheinungsformen und die Verantwortung der Wissenschaft. Es gibt dann am 2. Juni eine Podiumsdiskussion im Hörsaal 4 der Universität. Da heißt der Titel Diskursräume an der Universität offenhalten und Teilnehmer auf dem Podium sind Professor Dr. André Brodos, Professor Dr. Sophia Hofmann, Professor Dr. Patrick Becker, Professor Dr. Kerstin Widra und die Studis gegen Rechts. Das ist am 2. Juni 14 Uhr. Ebenfalls am 2. Juni um 17 Uhr findet an der Fachhochschule Erfurt eine Veranstaltung statt. Ist die Demokratie wirklich in Gefahr? Und der Referent, wenn ich das richtig verstehe, wird er referieren und mit Sicherheit auch diskutieren wollen, ist Janos Richter vom Verfassungsblock und vom Thüringen-Projekt. Schließlich am 2. Juni um 18 Uhr findet in der Uni Erfurt im Raum C180308 ein Vortrag von Dr. Florian Wagner statt, Faschismus und Kolonialismus. Und ein bundesweites Podium im Livestream findet am 3. Juni statt. Das wird im Audimax übertragen zum gemeinsamen Sehen und Wahrnehmen. Faschismus benennen. Warum? Analyse, Verantwortung und demokratischer Widerstand in Zeiten faschistischer Gefahr. Und der Referent oder die Referenten und die Diskutanten sind Professor Dr. Rachel Jeggi, Maximilian Steinbeiß, Professor Dr. Naika Furutan und die Studis gegen Rechts. Und die Moderation ist Professorin Dr. Margarita Zomu. Das ist das, sagen wir mal, offizielle Programm. Und dann gibt es daneben noch am Dienstag, das ist eine Wiederholung dieser Veranstaltung, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Das ist extra nochmal aufgeführt in einer Mitteilung der Universität. Also auf jeden Fall nächste Woche Aktionswoche Wissenschaft gegen Faschismus. Und da kann ich nur sagen, das ist in diesen Zeiten interessanter, als es selten vorher war. Es sei denn, man guckt richtig weit zurück.
Tja, also schaut ruhig mal vorbei an Fachhochschule und Uni in Erfurt. So, haben wir noch eine kleine Musik, bevor uns hier...
Wir haben mehrere kleine und große
Musiken. Wir haben keine Zeit mehr.
Wir haben noch ungefähr knapp 10 Minuten, 9 Minuten. Und in diesen 9 Minuten bringen wir zum Abschied noch unter Jimi Hendrix All Along the Watchtower, ein begnadeter Gitarrenspieler.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world. No reason to get excited. The thief in kind is bold. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
Jimi Hendrix war das All Along the Watchtower.
Da kommt so ein bisschen Woodstock-Feeling auf, ne? So.
Ach, vor allen Dingen das Bild, was der vermittelt, das finde ich so toll. Er sitzt da und guckt der Uhr zu.
Ja.
So machen wir das ja auch im Moment. Im Grunde genommen machen wir nichts anderes. Wir gucken auf die Uhr und stellen fest, sind noch ungefähr 4,5 Minuten.
Ja, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist?
Heute ist Freitag.
Heute ist Freitag, genau. Sie sind überall. Heute ist
Freitag, der 29.
Sie sind überall neben uns, gegenüber von uns und oft sogar unter uns. Gemeint sind unsere Nachbarn. Und jedes Jahr am 29. Mai ist der Tag des Nachbarn. Also denkt mal dran, seid nett zu eurem Nachbarn. Sagt mal ein nettes Hallo oder gebt ihm auch mal die Hand. Oder wenn ihr eine nette Nachbarin habt, reicht mal ein Sträußchen Blümchen am 29. Tag der Nachbarschaft.
Und immer dran denken, wie man in den Wald reinruft.
So bringt sie aus.
So ist das. Ne? So ist das. Wir verabschieden uns von euch aus diesem Informationsmagazin A bis Z. Ich hoffe, es war was die Leute...
Ich habe auch einiges mitnehmen können wieder.
Sehr schön. Ich habe von dir was viel mitgenommen. Über Sport lerne ich ja von dir immer was Neues, weil ich mich da so überhaupt so wenig auskenne. Vielen Dank
übrigens,
also.
Übrigens, Sport hatte ich ganz sogar vergessen. Morgen ist der Thüringer Aktionstag auf der EGA. Der Sportvereine. Richtig. Also wer morgen Bock hat, zwischen 10 und 16 Uhr, geht mal zu EGA raus. Wer keine Dauerkarte hat, ich glaube, man kann das Familienheft mitnehmen, wenn man das hat. Da gibt es nochmal einen Sack voller Mäßigung am Eintritt. Mhm. Und ansonsten morgen volles Programm, 10 bis 16 Uhr, EGA Park Erfurt.
Es ist in sportliches Erfurt Thüringen. Es ist immer was los, auch sportlich.
So, wir sagen Tschüss
am Mikrofon. Wir sagen Tschüss, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Ja, schönen Dank, dass du da warst, Frank. Ja, mein Chef sagt hoch die Hände, Wochenende, ne? Ist soweit.
Ja, so ganz wird das noch nichts werden. Bei mir jedenfalls nicht.
Mit dem Wochenende. In 2 Wochen dann eine neue Ausgabe des Magazins, vielleicht dann wieder mit dem Earthman. Mal schauen.
Wir werden sehen.
Jo.
Und wir enden dieses Magazin wie immer mit der Fortsetzung, die ja dann noch folgen mag.
Hoffentlich.
Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten. Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht. Fortsetzung folgt. Wir wissen heute schon, es gibt bald ein Wiederhören. Diese magische Verbindung Vielen Dank für deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Rippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen. Singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem Dingen so phänomenal. Wir standen gemeinsam am Abgrund.